Tira la sábana, sale la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que acostumbras hoy contradicción, creo que eso es lo que a ti te llama. Gut, hier habe ich mich dran versucht, ein Lied von Perota Jingo zu singen. Mit dem habe ich ja letztes Mal geendet in Folge 33 und hier begrüße ich euch zu Folge 34, Tischlein deck dich. Ich bin Simon am Mikrofon und meine gesanglichen Fähigkeiten sind eher eingeschränkt, aber meine Podcast-Fähigkeiten weiterhin im Wachsen und im Gedeihen. Und deshalb muss ich hier wieder nachlegen. Ich glaube, es ist jetzt 3 Wochen her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Das fühlt sich schon zu lang an. Und heute habe ich gespürt, dass diese Kraft, dieser Redefluss schon wieder raus will und sich da rausschlängelt, sich da einen Weg gebahnt hat. Und dieses Thema, das ich mir vorgenommen habe, ist mir jetzt auch nur so hier aus dem Unbewussten aufgestiegen dann. Aber okay. Aber okay. Bleiben wir hier erst nochmal bei diesem Lied, das ich dann zur Einleitung spielen werde. La Complicidad von Perota Jingo, was ja dieses hervorragende Lied letztes Mal schon gab, nämlich Rie Chinito. Und dieses Rie Chinito hat ja den perfekten Abschluss gebildet für die Liebesfolge, denn es ist ja so, wie ich das verstehe, in dem Lied wird beschrieben, wie man da eifersüchtig werden könnte, wenn der Geliebte da mit jemand anderem Spaß hat und so sehr lacht. Und man fragt sich einfach, wann kommt er zu mir zurück? Wann wird er mit mir wieder lachen? Ich lese hier vielleicht nur mal kurz die Lyrics vor von diesem neuen Lied jetzt. La Complicidad, die Komplizenschaft, würde ich das übersetzen, von Perota Jingo. Soy el verbo que da acción a una buena conversación. Ich bin das Verb, das eine gute Konversation in Gang setzt. Y cuando tú me nombras, siente ganas. Das heißt, wenn du meinen Namen erwähnst, fühle Lust. Verstehe ich nicht ganz, wer fühlt die Lust? Ich oder das lyrische Ich hier oder der andere? Wird nicht ganz klar, aber ja. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave. Ich bin eine Baumreihe, eine Allee vielleicht, die deinem Haus Schatten spendet. Und du bist ein kühler Wind, der mir übers Gesicht streicht, mein Gesicht knetet, mein Gesicht ja, so überstreicht. De todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Von all deinen Träumen, negra, so ein Kosename. In all deinen Träumen bin ich die Manifestation und du bist diese erträumte Freiheit. Soy la serenidad que lleva a la meditación y tú eres ese tan sagrado mantra. Ich bin die Ruhe, die Gelassenheit, die zur Meditation führt. Und du bist dieses heilige Mantra. Und dann kommt dieser Teil, den ich gerade gesungen habe. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. Wirf die Bettdecken weg, komm aus dem Bett raus, wir werden das ganze Haus erobern. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Ich bin Widerspruch zu allem, woran du dich gewöhnt hast. Creo que eso es lo que a ti te llama. Ich glaube, genau das ist es, was dich so anzieht an mir. Ja, und dann kommt hier dieser Refrain. Aber ich lese hier vielleicht noch mal kurz mit der zweiten Strophe weiter, das ist auch schön, wie es dann weitergeht. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De todo, toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. Also, ich bin die Hefe, die dir das Herz wachsen lässt, und du bist das Vitamin, das mir gefehlt hat. Ich bin dieser Tau, der sich sachte auf deine Vegetation legt. Und du bist diese fruchtbare Erde, die so rar ist. Ich bin der weiße Sand, der dein Strand bedeckt. Das ganze Blattwerk, was deine Karte ausmacht, das verstehe ich jetzt nicht ganz, diese Zeile. Okay. Von allen kreativen Ideen bin ich der Ursprung und du bist die befreite Utopie. Ja, und das ist so schön. Natürlich fühlt man sich da vielleicht so inspiriert, wenn man verliebt ist und sagt, all die kreativen Ideen, wie hier Ideen zum Podcasten kommen, ja, vielleicht im Anblick dieses geliebten anderen. Und man erträumt sich da eine Utopie. Man ist befreit, diese Utopie endlich auszuformulieren und zu denken. Und befreit zu träumen. Und das bist du, singt hier die Sängerin in diesem Lied. Der Geliebte befreit also und macht das Denken frei für die Utopie. Aber okay, jetzt lese ich hier nur, übersetze ich nur noch kurz den Refrain. Das wird ja immer mehr zum Musikpodcast. Aber andererseits, ja, es geht um die Liebe. Heute nicht so sehr, dachte ich. Aber vielleicht zieht es mich schon wieder so rein, wie in Folge 30 passiert. Dass man einfach so von einem Thema, einem Buch so hineingezogen wird in die Podcast-Episode. Der Refrain geht so: La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Also die Komplizenschaft ist so groß, dass unsere Vibrationen sich ergänzen. Was du hast, fehlt mir und was ich habe, macht dich noch kompletter. Die Affinität ist so groß. Mira tus ojos y ya sé lo que piensas. Ich schaue dir in die Augen und weiß schon, was du denkst. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me haces creer que soy. Soy la levadura. Que te hace crecer el corazón, geht es dann weiter. Ich mag dich, weil du so viele schöne Sachen bist und mich daran glauben lässt, dass ich bin, dass ich diese Hefe bin, die dir das Herz wachsen lässt. Da fängt dann diese zweite Strophe an, die ich jetzt schon vorgelesen habe. Okay, dann reicht das hier. Es ist gut zu wissen, der Text ist mir immer sehr wichtig bei Musik. Denn ja, die Poesie ist auf dem absteigenden Ast, aber wenigstens hier in der Musik hat sie noch ihr Überleben, hat sie noch ihren abgesteckten Bereich, wo es poetisch zugehen kann. Und dieses Lied ist einfach wunderschön, vor allem vom Text her. Auch die Musik ist ganz gut, aber hier finde ich, ja, vielleicht nicht die beste Version, die ich hier rausgesucht habe, aber kann ich dann danach nochmal in der Post-Production schauen, ob ich was Besseres finde. Jetzt, glaube ich, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Es ging um die Liebe, es geht weiter um die Liebe. Klar, die nächsten Folgen immer weiter über die Liebe. Aber heute nur am Anfang mal, wenn es überhaupt geht, mich dazu beschränken, nur am Anfang dieser Folge über die Liebe zu reden und dann über was anderes. Aber jetzt fängt dieses Lied an. La complicidad perota jingo. Viel Spaß.
Soy el verbo que da acción a una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. de todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya, tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción, creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Si ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.
Ja, das hat mich richtig in Ekstase versetzt, dieses Lied jetzt. Und ich musste gerade nur noch mal bei Eva Illus in ihrem Liebesbuch was raussuchen, was ich jetzt nicht geplant habe, weil da zitiert sie Nietzsche. Und das hat mich nur daran erinnert, weil hier es vorkommt, ich liebe dich wegen so vieler schönen Dinge. Und du machst mich glauben, dass ich diese Hefe bin, die dein Herz wachsen lässt. Dass ich dieser Tau bin, der sich in deine Vegetation legt. Dieser weiße Sand und so weiter. Und genau das ist diese Dialektik der Liebe. Also man wird geliebt und in dem Moment durch das Lieben fühlt man sich auch in seinem Selbstwert so erhöht und viel wertvoller als vorher. Du machst mich glauben, dass ich wirklich etwas bin, wirklich, wirklich wertvoll bin. Und es ist nun so, dass Nietzsche hier zitiert wird, weil er aus meiner Sicht das hier sehr gut auf den Punkt bringt und richtig stellt, was nämlich viele andere Autoren an dieser Stelle auf Seite 209 in dem Buch von Eva Illus, das ich in der letzten Folge auch verlinkt habe, sehr lesenswert. Was Nietzsche da also gerade rückt, ist, dass es nicht so ist, wie die anderen Autoren meinen. In der Liebe, da nimmt man nur die schönsten Eigenschaften an der geliebten Person wahr und ist einfach blind für die negativen Eigenschaften, für das Schielen, das Stottern oder irgendwelche negativen Dinge am anderen nimmt man nicht so wahr, sondern es wird sogar noch positiv besetzt. Ja? Das ist es auch, was Stendhal da beschreibt, der Franzose in seinem Liebesbuch über die Liebe, dass die Hässlichkeit, eine hässliche Frau ist oft sogar noch viel liebenswerter oder es ist viel einfacher, sie zu lieben als eine schöne Frau, beschreibt er, weil sie dann dieses spezielle Merkmal aufweist. Und da wird man immer dran erinnert, wenn man einmal so eine Frau geliebt hat, dann ist das praktisch ein Zeichen der Auszeichnung und nicht ein Makel, dass sie jetzt vielleicht bei den gängigen Kriterien der Ästhetik, der Schönheit, nicht so gut bewertet würde, bei den gesellschaftlich normierten Werten der Schönheit nicht so gut wegkommen würde. Aber umso besser in der Liebe, da lässt sich es noch viel einfacher lieben. Als ist eine schöne Frau, die ist vielleicht eher so eine Herausforderung. Aber das ist auch sehr interessant, was Stendhal da schreibt, aber dazu wollte ich jetzt gar nicht kommen, sondern hier zu diesem Zitat nämlich. Es ist also nicht so, dass man da alles nur übersieht und nur übersieht, ach, diese Person hat vielleicht gewisse komische Eigenschaften, gewisse äußerliche oder charakterliche Merkmale, die sie eigentlich nicht so schön sind und die man dann gern übersieht und noch so in vollem Glanze sieht, die Kristallisation, wie Stendhal beschreibt, Kristalle bildet und überall diese Kristalle an der geliebten Person wahrnimmt, dass man gar nicht mehr anders kann, als in ihr so dieses vollkommene Geschöpf zu sehen. Aber Nietzsche rückt das hier gerade und das ist wirklich genial, was er schreibt. Lies ich hier vor, nur dieses kurze Zitat. Man scheint sich transfiguriert, stärker, reicher, vollkommener. Man ist vollkommener. Und nicht nur, dass sie das Gefühl der Werte verschiebt. Der Liebende ist mehr wert, ist stärker. Die Liebe, das war also das Zitat, die Liebe verschiebt nicht dieses Gefühl der Werte, sagt Nietzsche, sondern es verschiebt wirklich die Werte, nicht nur das Gefühl davon. Man ist in dem Moment stärker und wertvoller, sagt er, in dem Moment, in dem man liebt. Und das ist so genial, was er da sagt. Ja, indem man da zum Objekt der Aufmerksamkeit des anderen wird oder indem man sich das nur vorstellt und ja, bei der unerwiderten Liebe vielleicht nur den anderen erstmal so begehrt und anschmachtet. Da wird man schon wertvoller dadurch, dass man sich überhaupt diesem reflexiven Prozess da öffnet und sich das imstande ist vorzustellen, dass man da den anderen begehrt und auch begehrt, selbst begehrt werden könnte. Ja, diesen Gedanken kann ich auch nicht so ganz beschreiben, warum mich der auch so in Ekstase versetzt hier von Nietzsche, weil mir scheint hier wirklich, er hat der ganzen Sache dadurch eine Drehung gegeben, die vorher noch unbeachtet blieb. Also, dass es nicht einfach so eine Verzerrung unserer Wahrnehmung ist in der Liebe. Nicht einfach, dass wir, wie Kant, der Philosoph, immer meinte, nicht zum Ding an sich vorstoßen können. Dass da eine Welt der wahren Dinge jenseits unserer verzerrten Wahrnehmung gibt, sondern es ist in dem Moment wirklich die wahre Welt, ist die, wo wir wirklich so wertvoll sind und es ist dieser Wert einfach, diese emotionale Aufregung, dieses Gefühlswirrwarr, ist doch eigentlich schon diese Ekstase und hebt das menschliche Dasein empor aus dem Alltag und aus den Verrichtungen, die man da so tut, diese abgeschmackte Folge von Bedürfnissen und bestenfalls deren Befriedigung, wie Robert Faller das so schön formuliert hat. Also das ist das Leben, eine Folge von Bedürfnissen. Aber diese Verrücktheit in der Liebe hebt einen da empor und macht einen eben wirklich wertvoller, wie Nietzsche sagt. Und nicht nur gefühlt, dass es den anderen wertvoller macht, sondern der Akt des Liebens ist schon das Entscheidende. Und das ist ja mein Credo hier. Gut, vielleicht, ja, gut. Ich muss darüber reden, über die Liebe, über die letzte Folge, weil genau es da halt diese Idee gibt von der Dialektik zwischen Theorie und Praxis, wo ich einfach den Drang, den Zwang fast schon gespürt habe, jetzt auch zur Liebespraxis überzugehen. Weil ich so viel darüber geredet habe und theoretisiert habe, dachte ich mir, ja, es ist so, wie Marlon Groda schrieb, Theorie und Praxis gehören ein und demselben Zusammenhang an. Der Theoretiker, der sich in die angeblich verstandesbildende, rein geistige, aufklärerische Arbeit begibt, der disqualifiziert die Ergebnisse dieser rein theoretischen Arbeit schon im Voraus, weil sie notwendig abgetrennt bleiben muss von der wirklichen Welt da draußen. Es gehört ein und demselben Zusammenhang an Theorie und Praxis. Und die Theorie ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, auch diese dicken philosophischen Bücher zu lesen Und es ist eben nicht so, dass man sagen kann, die Intellektuellen, die beschäftigen sich zu viel mit der Theorie. Aber nein, es ist halt gut, solange man diese Dialektik aufrechterhält, wie die Dialektik beim Kommunismus, den ich ja auch in Folge 31 und 32 nochmal auf so hervorragende Weise behandelt habe. Kommunismus und Stalinismus, aber auch noch nicht erschöpfend, aber für heute schon. Die Dialektik, also zwischen der Theorie von Marx und Engels und dann der Praxis von Lenin und Stalin, das muss man beides zusammendenken. Es bringt nichts, das eine so abgetrennt zu sehen und zu sagen, oh, der Stalin, der Böse, der hat aber die Theorie von Marx genommen und sie so entstellt, so brutal eigentlich ihren Sinn verdreht, sondern nein, diese Verdrehung ist einfach Resultat davon, dass sie mal die Theorie mal auf die Praxis übertragen wurde, dass da mal versucht wurde, das anzuwenden in der wirklichen Welt. Und es ist einfach Zeichen unseres Zeitalters heute, das so von Angst und Beklemmung geprägt ist, dass wir uns nicht mehr trauen, da anzuknüpfen und weiterzudenken und zu sagen, okay, es war nicht alles gut bei der Sowjetunion, aber es ist die wichtigste historische Errungenschaft dieser Staat und die DDR sind Staaten, auf denen können wir aufbauen, auf denen können wir heute theoretisch anknüpfen und eben nicht auf unsere liberalen Demokratie. Sondern das ist wirklich die falsche Theorie und es ist vor allem eine geistlose Theorie, wie Marlon Kohn schrieb, weil sich dieser demokratische Liberalismus gegenüber niemandem mehr rechtfertigen muss. Aber okay, hier wollte ich nicht drauf eingehen, sondern das nur als Beispiel nehmen: die Dialektik zwischen Theorie und Praxis. Die ist also beim Kommunismus wichtig, aber noch viel wichtiger bei der Liebe. Genau, und da muss ich noch weiter theoretisieren, aber habe halt gedacht, nach der letzten Folge auch mal zur Praxis übergehen. Ich habe es versucht, vielleicht mal der ein oder anderen Frau da in die Augen zu schauen oder sogar sie anzusprechen. Das habe ich versucht und ich will hier nicht zu viel über die Resultate verraten, aber ja, es ist auf jeden Fall wichtig und ich erwarte es auf jeden Fall auch von allen meinen Hörerinnen und Hörern, dass sie da zur Liebespraxis übergehen, wenn Sie diese Folge gehört haben und gut die ganzen anderen Folgen, in denen es ja auch schon um die Liebe ging, ist es wichtig, ja, das nicht nur so passiv zuzuhören, sondern dann auch zu sagen, das übertrage ich jetzt auf mein Leben. Genau. Also, dann ist dieser eine Punkt, der mir da klar geworden ist, diese Monogamie, die da habe ich ja darauf hingearbeitet, die Monogamie zu entzaubern und zu sagen, das kann nicht der Maßstab sein, dass man immer monogam leben soll. Und das ist völlig richtig, sage ich, was Robert Faller da beschrieb in diesem Interview, ist sehr hellsichtig. Man muss weise sein in Beziehungen. Weisheit bedeutet es, dass man dem anderen vielleicht nicht zeigt, was man schon weiß. Dass man nicht sein ganzes Wissen so mitteilt und sagt, ach, ich bin so wissend, sondern sein Wissen auch zurückhält und vielleicht sagt, ich habe schon entdeckt, dass mein Partner eine Affäre hat, aber ich tue lieber noch so, als wäre es in Ordnung, als wüsste ich nichts davon. Und genau das, sagte Pfaller, ist eben diese Weisheit. Man muss die Abgründe des anderen nicht austilgen, sondern verstehen, dass man vielleicht genau diese Abgründe an ihm liebt und deshalb hier vielleicht auch nicht zu erkennen geben muss, dass man diese Affäre entdeckt hat, sondern sagen kann, okay, das ist ein Abgrund von dir und ich weiß nicht warum du dieses Bedürfnis hast, über unsere monogame Beziehung hinauszugehen, aber ich liebe dich doch so sehr. Und diese Beziehung ist viel wertvoller als jetzt die Frage, ob du nur mit mir Sex hast oder auch mal außerhalb der Beziehung. Und das rekapituliere ich hier, um klarzumachen, was mir so klar geworden ist, dass ich zumindest für mich persönlich dieses Bedürfnis habe nach Exklusivität, wie Eva Illus das beschreibt. Dass man sich fest binden will und immer enger binden will an einen Partner. Eva Illus beschreibt das so, dass ihr das Bedürfnis von Frauen ist, während Männer da so eine gewisse Bindungsangst haben. Oder zumindest ist es das Vorurteil, ein Stereotyp heute, dass Männer da Hemmungen hätten, Bindungsängste. Und wird auch hier belegt in diesem Buch aus einigen Erfahrungen von Therapeutinnen, die sagen, ja, es sind immer die Frauen, die eine engere Bindung wollen und die Männer, die da zurückschauen. Aber okay, für mich nicht ganz einleuchtend, warum Männer hier nicht so eine Bindung haben wollen. Ich sage nur, für mich dachte ich halt, ja, diese enge Bindung und Exklusivität ist schon das, was ich auf jeden Fall anstreben würde in einer Liebesbeziehung. Aber genau um diese Liebe dann auch wirklich erblühen zu lassen und auf lange Zeit fruchtbar zu halten, ist eben genau das wichtig, in der letzten Folge darüber mal nachzudenken, was Pfaller meinte mit der Monogamie, dass die nicht so heilig sein darf und dass es logisch ist, dass es in einer Beziehung Versuchungen geben wird und man nicht immer widerstehen wird und dass Menschen einfach vielleicht nur Lust haben, daran ein Verbot zu übertreten. Jedes Verbot, das aufgestellt wird, hält damit eigentlich schon den Imperativ bereit, es auch mal zu übertreten und darin zu genießen, dass man jetzt was Verbotenes tut. Und so ist es auch hier in einer Beziehung. Da muss man dann laut Pfaller vielleicht noch nicht mal klar sagen, dass man jetzt auch eine Affäre, einen Seitensprung mit einem anderen hatte, sondern es könnte ethischer sein, zu schweigen und schlicht dafür zu sorgen, dass mein Partner in der Beziehung nicht so zu tun, nicht wissen muss, dass ich da diese Affäre habe oder zumindest nicht zugeben muss, es zu wissen. Das könnte rücksichtsvoller sein, sagt Pfaller, als die bedingungslose Offenheit und alles gleich offen zu legen. Aber es ist klar, da muss man immer abwägen in jedem Fall. Da kann ich jetzt hier ja nicht die Lösung bereitstellen, nur sage, genau, für mich einfach wichtig zu theoretisieren, um dann in der Praxis auch selbstbewusst zu sein und zu sagen, ja, jetzt habe ich also meine Theorie der Liebe. Und genau das war für mich das Wichtige, nochmal klar zu machen, ja, die Exklusivität, wie Eva Illouz sie beschreibt, und diese Illusion, man könnte einen anderen für immer lieben, für immer so zusammen sein und so glücklich und zusammen alt werden. Das ist sehr wichtig, auch für mich und vielleicht ja auch nicht unbedingt, also auch stellvertretend für unsere Generation und unsere heutige Zeit, dass man sich das wünscht. Aber eben deshalb, weil man das ja ermöglichen will, ist Pfallers Ansatz mit dem Überschreiten der Monogamie wichtig und richtig, weil man diese Beziehung gesund halten will und für lange, lange andauern lassen will, muss man sich auch Gedanken machen, wie kann das gelingen und wie kann man sich selbst und dem anderen da auch zugestehen, mal Bedürfnisse außerhalb dieser Beziehung zu haben. Nicht nur sexuelle Bedürfnisse, vielleicht auch nach anderer sozialer Intimität mit jemand anders, was man da ausleben kann. Vielleicht ein philosophisches Gespräch, wie Pfaller meinte, dass man dann halt, dass den Partner nicht so interessieren wird, aber dass man dann mit einer anderen Person führen kann und da fühlt sich dann vielleicht auch schon an wie ein Treuebruch, weil man da diese schwerwiegenden philosophischen Dinge bespricht mit dem anderen und das dem Partner so vorenthält. Aber ja, darüber muss man sich Gedanken machen. Wie ist das dann? Und ich glaube einfach, es kann nicht so gut gehen, wenn man jetzt alles nur mit der einen Person teilen wollte und sagen wollte, die macht mich schon so komplett und ich brauche sonst von der Welt nichts mehr. Das ist vielleicht für so eine Phase, in der man verliebt ist, ganz, ganz in Ordnung und treffend, aber irgendwann, ja, muss man sich der Welt dann wieder öffnen. Der Welt öffnen ist ein guter Stichpunkt, um hier einzusteigen. Um es heute eigentlich gehen sollte, war Giorgio Agamben's Buch. Giorgio Agamben ist ein italienischer Philosoph, ein sehr geschätzter Philosoph. Also von mir jetzt noch nicht so, weil ich erst dieses eine Buch von ihm gelesen habe, aber es ist auf jeden Fall sehr lehrreich. Und auch Pfaller hat ihn ja zitiert. Ich glaube, letztes Mal hatte ich das vorgelesen, dass er etwas von Agamben zitiert hat, nämlich Profanisierungen. Ist dieses eine Buch Profanisierungen, ja. Interessant. Aber heute geht es um ein anderes Buch. An welchem Punkt stehen wir die Epidemie als Politik? Ein Buch über Corona. Und es ist einfach eine Zusammenstellung von ein paar Zeitungsartikeln, die er geschrieben hat. Aber war für mich ganz lehrreich. Und das wollte ich hier vorstellen. Aber ich glaube, vielleicht reicht es heute noch nicht mal über Corona zu reden, weil ich dachte mir, ich will ganz am Ende einsteigen mit diesem Buch und da geht es um Heidegger und die Angst. Heidegger ist ja dieser deutsche Philosoph, der auch ein Nazi war, zumindest sich da zu Hitler bekannt hat, aber dann wohl später widerrufen hat. Und gut, Natürlich kann man da trotzdem an seine Philosophie ansetzen und daran weiterdenken. Denn was er hier schreibt, das hat mich dann doch auch beeindruckt, einfach über die Angst, die Furcht, das in der Welt sein, genau in der Welt sein. Das Dasein ist dieser Begriff, den Heidegger wohl so versteht als das menschliche Dasein, dass wir einfach irgendwie in die Welt geworfen sind und dann da sind. Aber was ist dieses Dasein und wie verhält es sich zum Sein? Das Sein ist wohl dieses, was im Hintergrund steht, so wie Kant es meinte, das Ding an sich. Vielleicht ist da ein Bezug möglich zu Heidegger. Der dann halt meinte, das Sein, das ist es, was der Mensch da ergründen kann, was er wahrnehmen könnte durch sein Dasein in der Welt. Gut, hier kann ich vielleicht gleich mal einsteigen, aber nur noch ein kurzer Gruß. Ein Gruß will ich hier loswerden an meinen Freund Abdessamad aus Marokko, weil er hat mir gesagt, dass er auch Heidegger gelesen hatte. Und das hat mich schon gewundert, weil es ein recht schwieriger Autor ist, den ich auch noch überhaupt nicht selbst so im Original gelesen habe. Und er kann, Abdessamad kann kaum Deutsch, aber hat gemeint, ja, warum nicht? Wenn einem das Buch so in die Hände fällt, kann man ja mal reinschmökern und ein bisschen was verstehen. Und das fand ich so beeindruckend. Ja, es ist genauso mit philosophischen Büchern. Auch mit Lacan, den ich ja erwähnt habe und den ich noch weiter behandeln muss. Aber auch da in seinem Buch die Übertragung über die Liebe. Die Übertragung, dieses wunderbare Buch von Lacan, eine Vortragsreihe. Also wurde da einfach niedergeschrieben, was Lacan da an der Uni in seinem Seminar gesagt hat. Und Lacan war dadurch praktisch der erste Podcaster, habe ich gedacht, weil er hat das damals schon so erfunden und empfunden, dass er die Wahrheit, das Wissen nur so vermitteln kann durchs Sprechen und eben nicht durchs Schreiben, sondern das muss man halt danach irgendwie sich darum kümmern, das in Schriftform zu bringen. Aber erstmal wichtig ist, die Gedanken so rausfließen zu lassen, wie sie kommen beim Sprechen. Lacan, also der erste Podcaster aus meiner Sicht, schon 1960. Und genau da habe ich nur gedacht, ja, es ist so schwierig, beziehungsweise man liest halt und versteht nicht gleich, wie es er meint, muss es auch gar nicht verstehen. Es fügen sich die Begriffe vielleicht nachher zusammen. Und Klaus Kusanowski meint ja auch, er hat bei Luhmann, als er angefangen hat zu lesen, einfach sich die dicken Schwarten, die Originale von Luhmann vorgenommen, aber ist mal nichts verstanden. Und erst nach 3 Jahren hat er dann gemerkt, da beginnen sich Dinge zu wiederholen. Jetzt kommt er so langsam rein in dieses Begriffsgebäude. Und ich sag mal so, ist es bei Lacan vielleicht nicht da. Schien mir schon so nach ein, 2 Monaten. Oder ja, eigentlich kann man da direkt was verstehen. Aber halt nicht alles. Und genau das ist, was Abdessamad so wunderbar vorlebt. Da, wenn er einfach dieses Buch Sein und Zeit von Heidegger liest, obwohl er kaum Deutsch kann, kann man doch ein bisschen was verstehen. Und deshalb ist es wichtig, philosophische Bücher zu lesen und nicht zu glauben, das sei jetzt überflüssig, nur weil es nicht diese Wissenshäppchen liefert, wie wir es aus den Massenmedien kennen. Alles so abgepackt und abgefertigt für den instantanen Verzehr und die Verdauung, die dann halt auch nicht mehr so tief, so nahrhaft sein kann, sondern ja. Okay, hier steige ich ein in diesen Text vom Ende des Buches. An welchem Punkt stehen wir? Kapitel 20. Was sind Furcht und Angst? Text vom 13. Juli 2020. Was sind die Furcht und die Angst, in die die Menschen heute so versunken scheinen, dass sie auf ihre ethischen, politischen und religiösen Überzeugungen verzichten? Sie ist etwas Vertrautes, gewiss, aber sobald wir versuchen, sie näher zu definieren, scheint sie unserem Verständnis beharrlich zu entgleiten. In Paragraph 30 von Sein und Zeit liefert Heidegger zunächst eine exemplarische Beschreibung der Furcht als Befindlichkeit. Die Furcht, erklärt der Philosoph, könne man nur ausgehend von der Befindlichkeit verstehen, also von jenem für das Dasein, Klammer, die existenzielle Grundverfassung des Menschen, Klammer zu, konstitutiven Zustand, in dem seine ursprüngliche Erschlossenheit, seine Öffnung zur Welt liegt. Gut, diesen Begriff fand ich schon wunderbar. Erschlossenheit, die Öffnung zur Welt. Und das ist es ja, man hat ein Gesicht, Das Gesicht ist das Offene, schreibt er, im Gegensatz zu den Tieren, die das nicht so wahrnehmen können, dass sie ein Gesicht haben oder sich vielleicht nicht an einem Gesicht erkennen können. Aber der Mensch tritt da immer in die Welt hinaus, in die soziale Welt und ist auch bereit, setzt sich dem aus, so erkannt zu werden durch andere. Mit seinem Gesicht verdeutlicht er vielleicht seinen Charakter oder gibt etwas über sich preis, durch seine Augen, durch sein Gesicht. Und ja, das ist diese Offenheit. Und jetzt aber dieses Wort Erschlossenheit, was heißt das genau? Die ursprüngliche Erschlossenheit. Ich würde halt so verstehen, dass das Dasein erschlossen ist, also das Dasein, dass wir einfach da sind in der Welt. Aber wie ist uns diese Welt erschlossen? Öffnung zur Welt, ja genau. Wie ist uns die Welt erschlossen? Wir sind einfach da, aber wir wissen auch, dass es eine Welt um uns herum gibt. Und die muss ja irgendwie erschlossen werden. Zu der müssen wir irgendwie einen Zugang finden, ein System, wie wir uns dem nähern, wie wir das in uns abbilden und sagen, das ist dieser Weltbegriff vielleicht, von dem Marlon Grund spricht, Erschlossenheit. Also es gilt, dieses Dasein, diese Welt zu erschließen. Eine Öffnung zur Welt. Gut. Dann lese ich weiter. Das Gestimmtsein als Bedingung für die Entdeckung der Welt sei dem Bewusstsein vorgängig. Mit anderen Worten, zu glauben, über eine Befindlichkeit frei verfügen und sie beherrschen zu können, sei eine Täuschung. Die Befindlichkeit hat nämlich ontologischen Charakter und als solche soll sie nicht mit einem seelischen Zustand, mit einem Gefühl verwechselt werden. In ihr liegt vielmehr die ursprüngliche Erschlossenheit des Daseins begründet. Sein in der Welt sein als Voraussetzung für jedes Erleben, Empfinden und Erkennen. Alle immanente Reflexion kann nur deshalb Erlebnisse vorfinden, weil das da in der Befindlichkeit schon erschlossen ist. Das ist jetzt ein Zitat von Heidegger gewesen. Alle immanente Reflexion kann nur deshalb Erlebnisse vorfinden, weil das da, großgeschrieben, in der Befindlichkeit schon erschlossen ist. Genau, die Reflexion, schreibt Heidegger, also ist die zweite Stufe erst des in der Weltseins. Die erste Stufe ist schon diese Befindlichkeit, die ist dem Bewusstsein noch vorgeordnet. Bevor man also zu Bewusstsein kommt, zu Nachdenken kommt, eine Wahrnehmung der Welt, hat man schon irgendwie diese Befindlichkeit. Und die hat ontologischen Charakter, also wie schon in Folge 14 eingeführt, ist einfach so in der Welt. Und dieses ist einfach so da, ja, das ist halt so eine philosophische Spitzfindigkeit, dass man postuliert, in diesem Sein gibt es irgendwas. Aber was soll das sein? Auch die Physik kann es ja nicht definieren, was gibt es da. Sie redet irgendwie von irgendwelchen Partikelchen, aber wie Nietzsche das beschrieb, ich auch wohl, ist das auch nur eine Weltauslegung, Zurechtlegung und keine Welterklärung, was die Physik da betreibt. Also auch die kann es nicht weiterhelfen und sagen, was ist wirklich da ontologisch in der Realität, sondern sie ist ein Laberfach geworden, wie Klaus Kosanowski sagte, auch da können wir nur noch rumlabern, uns rumwinden und sagen, ah ja, so und so könnte es sein, so und so können wir das interpretieren, was wir hier sehen in den Experimenten. Genau, und deshalb brauchen wir also diesen Begriff Ontologie oder ontisch. Was ist wirklich in dieser Wirklichkeit vorhanden? Und Heidegger sagt, es ist diese Befindlichkeit, die ist da so verankert und die ist nicht einfach nachgeordnet, dass erst die Wirklichkeit kommt und dann reagieren wir irgendwie auch darauf und sind irgendwie gestimmt. Nein, sondern das Gestimmtsein ist Grundbedingung dafür, dass man erstmal rausschreiten kann in die Welt und sie dann entdecken kann. Das ist schon mal ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Gedanke von Heidegger. Dann lese ich hier weiter, jetzt wieder Agamben. Die Stimmung, beziehungsweise nein, weiter ein Heidegger-Zitat. Die Stimmung überfällt. Sie kommt weder von außen noch von innen, sondern steigt als Weise des in der Weltseins aus diesem Selbst auf. Die Erschlossenheit besage nicht, dass das Sein, dem sich das Dasein öffnet, als solches auch erkannt wird. Dieses zeige sich hingegen in der reinen Faktizität. Das pure, das es ist, zeigt sich, das woher und wohin bleiben im Dunkel. Das Dasein, schreibt Heidegger, ist in sein Da geworfen. Oder auch an sein Da überantwortet. Die Öffnung, die in der Befindlichkeit stattfindet, zeigt sich als Angewiesenheit auf etwas, was das Dasein nicht einfach in sich aufnehmen kann, sondern dem es zunächst vergeblich auszuweichen versucht. Diese Erschlossenheit der Welt, schreibt er also, besagt nicht, dass das Sein, genau, das Sein, das ist dieses Ding an sich, dass diese Welt, die wir da draußen wahrnehmen könnten, der wir vordringen wollten, das muss nicht unbedingt erkannt werden, sagt Heidegger. Das ist nicht gemeint mit der Erschlossenheit. Das Dasein öffnet sich diesem Sein. Also ich als dasseinendes Wesen öffne mich dieser Welt, diesem Sein und sage, ich würde das mal gern erkennen, aber das ist nicht gesichert, dass das wirklich Erkennen stattfindet, sondern das Sein zeigt sich in der reinen Faktizität. Also dass es ist, das ist diese Faktizität, dass es ist. Aber das Woher und Wohin bleiben im Dunkeln, schreibt Heidegger. Also wir wissen nicht, woher kommen die Dinge, wohin gehen sie, was ist der Grund davon, was ist der Urgrund von dieser Erscheinung, von diesem Baum da draußen, den ich sehe. Wie ist das alles zu erklären, diese Welt? Nein, aber dass es ist, das ist die Gewissheit, die Faktizität. Und dann auch, was er da schrieb, die Stimmung kommt nicht von außen oder innen, sondern steigt als Weise des in der Weltseins aus diesem Selbst auf. Aus dem in der Weltsein steigt also schon die Stimmung auf, dieses Gestimmtsein steigt da auf und kommt nicht vom Innen oder von außen, sondern von diesem Zusammenspiel, dass da ein Wesen in der Außenwelt ist und gleichzeitig eine Innenwelt, eine reflexive hat, wie beim Menschen. Darin steigt dann diese Stimmung auf. Und dann auch, ja, die Öffnung, diese Öffnung ist also, wenn wir mal wieder die Masken abnehmen würden und sagen würden, komm, wir öffnen uns dieser Welt, zeigen unser Gesicht. Diese Öffnung, die in der Befindlichkeit stattfindet, zeigt sich als Angewiesenheit auf etwas, was das Dasein nicht einfach in sich aufnehmen kann, sondern dem es zunächst vergeblich auszuweichen versucht. Genau, ich bin also angewiesen auf irgendetwas in dieser Außenwelt und versuche es mal dem auszuweichen, weil es vielleicht bedrohlich ist, weil es was Fremdes ist, was da zu mir kommt. Nun setze ich aber an, direkt nach diesem Satz lese ich weiter. Dies wird in der Verstimmung und der Langeweile sichtbar, die, wie jede Befindlichkeit, das Dasein ursprünglicher erschließen als jede Selbstwahrnehmung, es aber auch entsprechend hartnäckiger verschließen als jedes Nichtwahrnehmen. In der Verstimmung, fährt Heidegger fort, wird das Dasein ihm selbst gegenüber blind. Die besorgte Umwelt verschleiert sich, die Umsicht des Besorgens wird missleitet. Und doch ist das Dasein auch in diesem Fall erschlossen, im Sinne einer ursprünglichen Erschlossenheit, dem es nicht entrinnen kann. Ja, Verstimmung und Langeweile sind also eine besondere Form der Befindlichkeit, eine negative Form, könnte man sagen. Und im Gegensatz zur Selbstwahrnehmung, wo ich mich selbst reflektiere, im Gegensatz dazu erschließt diese Verstimmung und Langeweile das Dasein ursprünglicher. Ja, das ist auch so genial, weil wenn mir so langweilig ist oder ich so verstimmt bin, wie ich zum Beispiel mich gefühlt habe nach der letzten Folge 33, war ich auch in so einem emotionalen Tief, vielleicht weil ich da zu viel gegeben habe, wenn man so viel gibt an Worten und Ideen, dann, ja, dann wird man ganz leer und fühlt einfach diese innere Leere. Aber da wird das Dasein doch ursprünglich erschlossen, da ist man doch, ist so wirklich geöffnet für diese Welt. Und nimmt so wahr, ach ja, ich bin ja wirklich in dieser Welt nur so und kann da eigentlich nichts dagegen tun, außer hier zu sein, bin dieses einzigartige Subjekt und dann ist da irgendwie die Außenwelt, aber ich weiß gar nicht, was ich hier mache, dass diese Verstimmung und das ist eigentlich die ursprüngliche Wahrnehmung. Aber die Selbstwahrnehmung, die wäre also eine Nichtwahrnehmung der Außenwelt, wie ich es verstehe, und die ist also der Gegensatz da zu dieser Langeweile und Verstimmung. Und die Langeweile verschließt aber das Dasein nun auch. Zum einen erschließt es das am ursprünglichsten, aber verschließt es auch. Und gut, das verstehe ich dann nur so, dann hat man ja auch keine Lust mehr, was die Umwelt irgendwie zu gestalten, irgendwas Produktives zu machen. Da hatte ich zum Beispiel keine Lust mehr, mich aufzuraffen, zu podcasten oder irgendwas zu machen, sondern bin einfach nur noch da gelegen auf dem Sofa nach der letzten Folge. Und das ist vielleicht diese Verschließung des Daseins, weil dann ist man verschlossen gegenüber allen Möglichkeiten, wie man das gestalten könnte. Nun gut. Ja, okay, das war alles so kompliziert, aber war vielleicht wichtig, denn ja, ich habe genau diesen Abschnitt hier gelesen nach Folge 33, als ich auch so verstimmt war. Und irgendwas hat dann in mir so resoniert, so wie eine Saite, hat so eine Resonanz ergeben, als ich das hier von der Erschlossenheit und von der Verstimmung gelesen habe. Jetzt lese ich hier aber nur noch weiter, weil es geht mir eigentlich um die Angst. Die Angst, also ein Thema, das man mit Corona in Verbindung bringen kann, aber das werde ich jetzt hier gar nicht machen und sage ganz klar, ich heute noch gar nicht über Corona. Das ist hier nur der Anlass. Nur der Anlass. Aber was ich dann, worüber ich hier reden kann, ist diese Angst, weil ich ja auch schon öfters erwähnte, wie schüchtern ich im realen Leben, im sogenannten Real Life bin, weil ich hier im Podcast anscheinend oder ja, anscheinend wirklich da so selbstsicher und selbstbewusst. Aber das bin ich ja gar nicht im wirklichen Leben, wo ich da raus muss, mich mit anderen Menschen treffen und mich diesem Äußeren da aussetzen, der Bewertung und dem Blick von anderen Menschen aussetzen, was ein bisschen traumatisch immer ist. Und da bin ich halt so schüchtern und denke, darauf wollte ich hier hinaus mit dieser Angst, dass ich da auch immer so eine Angst spüre manchmal in so einer sozialen Situation, so eine Angst, was könnte der andere denken oder was wollte er eigentlich? Che vuoi? Diese italienische Frage, che vuoi, ist laut Lacan dieses ursprüngliche Rätsel, vor das der Mensch gestellt wird. Was will der andere von mir? Was ist das Begehren des anderen? Che vuoi? Che vuoi? Genau das bringt den Mensch immer wieder so ins Schlingern und immer wieder so zum Nachdenken. Immer wieder kann er darauf keine Antwort finden. Was will der andere von mir? Genau, und das ist einfach, worauf ich hier noch hinaus wollte. Nachdem ich den nächsten Abschnitt gelesen habe, kann ich das vielleicht damit verbinden, mit der Schüchternheit, mit der sozialen Hemmung. Ja, aber jetzt lese ich hier erstmal vor, was Heidegger dazu sagen hat über die Angst und die Furcht, die er hier streng unterscheidet. Diese Ontologie der Befindlichkeiten bildet den Hintergrund, vor dem Heidegger die Furcht untersucht. Er betrachtet das Phänomen zunächst unter drei Gesichtspunkten: dem Wovor der Furcht, dem Fürchten selbst und dem Worum der Furcht. Das Wovor, der Gegenstand der Furcht, sei immer ein innerweltliches Begegnendes. Das Furchtbare weise den Charakter der Bedrohlichkeit und Abträglichkeit auf. Es sei zwar einigermaßen bekannt, aber nicht schon deshalb geheuer. Aus welcher Gegend immer es kommt, ist das Furchtbare stets in der Nähe. Das Abträgliche ist als Drohendes noch nicht in beherrschbarer Nähe, aber es naht. In solchem Herannahen strahlt die Abträglichkeit aus und hat darin den Charakter des Drohens. Als Herannahendes in der Nähe aber ist das Abträgliche drohend. Es kann treffen und doch nicht. Im Herannahen steigert sich dieses Es kann und am Ende doch nicht. Das Abträgliche als Nahendes in der Nähe trägt die enthüllte Möglichkeit des Ausbleibens und Vorbeigehens bei sich, was das Fürchten nicht mindert und auslöscht, sondern ausbildet. Gut, dieser Abschnitt hat also jetzt den ersten Teil der Furcht behandelt. Das Wovor der Furcht, da naht irgendetwas heran und es kann oder es kann doch nicht. Es ist irgendwie abträglich und bedrohlich und auch einigermaßen bekannt, aber nicht geheuer. So wie bei einem Virus, da wissen wir einigermaßen, aber doch nicht so genau, was ist. Es ist nicht so geheuer. Was könnte das für eine Wirkung auf uns haben? Aber ich muss das hier mit was ganz Speziellem verbinden. Das Abträgliche ist noch nicht in beherrschbarer Nähe, aber es naht. Im Herannahen strahlt die Abträglichkeit aus und hat den Charakter des Drohens. Als Herannahendes in der Nähe ist das Abträgliche drohend. Es kann treffen und doch nicht. Im Herannahen steigert sich dieses Es kann und am Ende doch nicht. Genau. Es könnte also auch ausbleiben und vorbeigehen. Das ist diese Möglichkeit. Aber Heidegger schreibt hier so genial, eben das, es ausbleiben könnte, das mindert die Furcht nicht, mindert das Furchten nicht, sondern bildet es erst aus. Das ist ja interessant, dass also vorbeigehen könnte, dass wir doch nochmal verschont bleiben könnten, ist immer diese Option, die da mitschwingt. Aber eben das, dadurch bildet sich die Furcht ja erst, weil wenn es gewiss wäre, gut, was gibt es denn zu fürchten, dann ist halt die Apokalypse, die gewiss kommt, aber dann muss ich ja auch keine Angst mehr haben, gibt es ja nichts mehr dagegen zu tun. Aber es könnte so sein oder es könnte doch nicht so sein. Und genau, mit was ich das hier verbinden wollte, war genau diese Liebespraxis, der ich mich da gewidmet habe. Es gab da halt eine bestimmte Person, die ich so interessant fand. Und da wusste ich halt, wo ich sie meistens treffen kann oder häufiger schon getroffen habe und sie dann mal ansprechen wollte. Dann ist es jedes Mal aber so gewesen, wenn ich da hingehe, zu diesem Ort, spüre ich das auch, spüre ich, wie mein Schritt so beschwingt ist am Anfang und ich so locker und selbstbewusst dahin schreite. Aber dann beim Nahen an diesen Ort, da kommt mir dann auch dieses Gefühl hoch, es kann und doch nicht. Das ist dann vielleicht dieser Grund der Furcht. Aber was? Zum einen ist meine Furcht natürlich, dass ich dann doch wieder kneife und sage, okay, ich traue mich doch nicht, ihr das zu sagen, was ich mir vorgenommen habe. Und ich gehe dann doch wieder nach Hause und ja, lasse diese Chance vorbeiziehen. Es könnte sein, dass ich den Mut habe heute, oder es könnte auch nicht sein. Das ist diese Furcht, es könnte und doch nicht. Aber gleichzeitig kann man es ja auch darauf beziehen, sie könnte heute da sein oder auch nicht. Es ist nicht sicher, dass ich sie da treffe. Es könnte und doch nicht. Es könnte zu dieser Möglichkeit kommen oder es war doch wieder ein vergeblicher Spaziergang. Oh, und dann, ja. Aber ich glaube, es kann und doch nicht und am Ende doch nicht. Ja, ganz runtergebrochen kann man es auch noch darauf beziehen, was ihre Antwort dann sein könnte, ob sie dann so überrascht und abgestoßen ist und mich zurückweist und sagt, nein. Nein. Fand ich aber nicht so sympathisch. Ob sie das sagt oder sagt, ja okay, ist ja ganz nett, dass du mich hier angesprochen hast. Weiß ich nicht, es könnte oder doch nicht. Aber ich sag mal, worauf sich meine Furcht am ehesten bezieht, glaube ich zumindest, ist wirklich mein eigenes Vermögen, ob ich heute in der Lage sein werde, diese Worte überhaupt auszusprechen, die ich mir vorgenommen habe. Oder so eine Körperhaltung an den Tag zu legen, dem ein gewisses Selbstbewusstsein signalisiert, Blickkontakt aufzunehmen. Ob ich da wirklich in die richtige Stimmung kommen kann, das ist dieser Zweifel, der in mir immer wieder aufkommt. Aber es ist interessant, immer kommt dieser Zweifel auf an einem bestimmten geografischen Punkt, wo ich mich da annähere. Also immer ist es so, dass ich zuerst so selbstbewusst loslaufe und dann erst, wenn ich in so einem Bereich von 50 oder 100 Metern bin am Zielort, dann erst kommt diese Furcht auf und das ist die Furcht des es kann oder doch nicht. Und ja, es könnte mir schaden oder doch nicht. Ich könnte zurückgewiesen werden oder doch nicht. Das sind viele Dinge. Es ist ein Gleiten zwischen Sein und Nichtsein, das da stattfindet. Man weiß es nicht, man ist da wirklich hilflos und weiß einfach nicht, was kann passieren, was will ich überhaupt, was genau, das ist auch nicht so klar, wie Robert Faller das beschrieb. Weiß man doch nie im Vorhinein, was man aus einer Beziehung zu ziehen erhofft, was genau die eigenen Absichten und Wünsche sind. In Beziehungen, vor allem in Liebesbeziehungen, gibt es immer vieles, was sich nicht so restlos bejahen und wollen lässt, gibt es immer Fremdes. Und das, ja, es ist was Befremdliches. Aber okay, diesen Querbezug wollte ich hier nur ziehen zur Liebespraxis, um zu sagen, es ist ja normal, dass man im Herannahen, wenn man sich dieses Ziel gesetzt hat und jetzt sogar schon auf dem Weg dahin ist, dass man dann diese Furcht empfindet und sagt, oh je, jetzt kommt mir das zu nah und es könnte oder könnte doch nicht. Und ja, das ist ganz normal, sage ich euch und fordere euch auf, euch davon nicht abhalten zu lassen, so wie ich auch da immer weitermache. Ja, ist richtig hier weiterhin diese Liebespraxis zu praktizieren, zu üben. Aber das war jetzt das Wovor der Furcht. Ich lese hier weiter im Text von Agamben. Kommen wir nun zum zweiten Aspekt, dem Fürchten selbst. Heidegger erläutert, dass nicht etwa zunächst ein zukünftiges Übel, Klammer malum futurum, festgestellt und dann gefürchtet wird, sondern dass das Herannahende bereits zuvor in seiner Furchtbarkeit entdeckt wird. Fürchtend kann dann die Furcht sich ausdrücklich hinsehend das Furchtbare klar machen. Die Umsicht sieht das Furchtbare, weil sie in der Befindlichkeit der Furcht ist. Das Fürchten als schlummernde Möglichkeit des Befindlichen in der Weltseins, die Furchtsamkeit hat die Welt schon daraufhin erschlossen, dass aus ihr so etwas wie Furchtbares nahen kann. Die Furchtsamkeit als Ausdruck der ursprünglichen Erschlossenheit des Daseins geht immer jeder bestimmbaren Furcht voraus. Genau, also es ist noch nicht mal klar, wovor man da Furcht hat. Und so war es ja auch, wie ich meinte, ich weiß noch nicht mal, warum überkommt mich immer an diesem Ort 50 Meter von meinem Ziel entfernt diese grundlose Furcht. Ich weiß noch nicht mal, wovor, aber die ursprüngliche Erschlossenheit, die gestimmt hat, die ist immer der Ursprung und nicht irgendein spezifisches Ding, eine spezifische Tatsache, vor der man sich fürchten würde. Fürchten als schlummernde Möglichkeit des in der Welt Seins. Die Furchtsamkeit ist also diese Stimmung, in der wir uns da in der Welt bewegen. Und ja, ich bin vielleicht einfach so furchtsam, genau das ist es wahrscheinlich. Ich bin innerlich schon so gestimmt, da brauchst du nur noch von außen so einen leichten Anstoß, ein Anschubsen, um mich da innerlich in diese Schwingung wieder zu versetzen, in diese Vibration, dass das schon wieder was Furchtbares nahen könnte. Die Furchtsamkeit hat die Welt ja schon daraufhin so begriffen, dass sie sagt, da könnte was Furchtbares herannahen. Ja, das ist wunderbar. Also die Furchtsamkeit, die geht immer jeder bestimmbaren Furcht voraus. Also, Heidegger macht ganz klar, nicht ein zukünftiges Übel wird erst festgestellt und dann gefürchtet, sondern erstmal ist die Furcht da. Und fürchtend kann die Furcht sich ausdrücklich hinsehen, das Furchtbare klar machen. Also erst dann, wenn die Furcht mal genau hinschaut und sagt, was ist da eigentlich, was herannaht, erst dann macht man sich klar, es ist diese und jene Tatsache, dieses und jenes. So wie ich das vorher beschrieben habe, jetzt wollte ich es mal so genau beschreiben, was fürchte ich da eigentlich. Ich weiß nur, dass da so eine diffuse Angst gibt, aber ich weiß nicht, was. Und erst da, wenn man schon fürchtet, dann kann man sich das auch klar machen, wovor eigentlich. Das ist also dieses Fürchten selbst, dieses ursprüngliche laut Heidegger. Kommen wir zum dritten Punkt. Schließlich das Worum der Furcht. Das, worum die Furcht fürchtet, schreibt Heidegger, ist das Fürchtende selbst, das Dasein, sprich der Mensch selbst, der Furcht empfindet. Nur Seiendes, dem es in seinem Sein um dieses Selbst geht, kann sich fürchten. Das Fürchten erschließt dieses Seiende in seiner Gefährdung, in der Überlassenheit an es selbst. Also gut, das ist relativ einleuchtend. Man fürchtet sich halt um sich selbst. Nur etwas Seiendes, also ein Lebewesen oder ein Mensch, nur der kann ja darum fürchten, weil er was zu verlieren hat, nämlich dieses Sein, weil er sagt, das will ich mir doch behalten, will doch weiter am Leben sein oder speziell dieses Leben, diese Situation hier aufrechterhalten ist und das würde bedroht durch dieses Herannahende. Jetzt schreibt Agamben weiter. Die Tatsache, dass wir bisweilen um Haus und Hof oder unsere Mitmenschen fürchten, stellt keinen Einwand gegen Heideggers Diagnose dar. Wir können sagen, dass wir uns für andere fürchten, ohne echte Furcht zu empfinden. Oder sollte dies doch der Fall sein, weil wir für uns selbst den Verlust des anderen fürchten, der uns entrissen werden könnte? Die Furcht ist eine Grundart der Befindlichkeit, die den Menschen in seinem ursprünglichen Ausgeliefert- und Bedrohtsein erschließt. Das Bedrohliche begegnet uns natürlich in vielen Gestalten, die nach Maß und Schweregrad variieren können. Wenn ein Bedrohliches in seinem zwar noch nicht, aber jeden Augenblick selbst plötzlich in das Besorgende in der Weltsein hereinschlägt, wird die Furcht zum Erschrecken. Hat das Bedrohliche den Charakter des ganz und gar Unvertrauten, so wird die Furcht zum Grauen. Vereint schließlich das Bedrohliche beide Aspekte, Plötzlichkeit und Grauenhaftes in sich, so spricht man von Entsetzen. Diese und weitere Abwandlungen der Furcht deuten darauf hin, dass das Dasein als in der Weltsein schon immer furchtsam ist. Nun gut, hier definiert er also diese drei Begriffe Erschrecken, Grauen und Entsetzen. Erschrecken ist klar, da schlägt etwas ein, was vorher noch nicht in der Welt war, aber hereinschlägt. Da wird die Furcht zum Erschrecken vor diesem Neuen, das da in unsere Welt getreten ist. Aber wenn da etwas kommt, was ganz und gar unvertraut ist, was man gar nicht so identifizieren kann, dann wird es zum Grauen. Und da habe ich nur daran gedacht, in Argentinien, da bin ich ja hingekommen mit meiner Familie, waren wir da, 2010, bin ich dann da auf die Schule gekommen in Buenos Aires. Und da dachte ich auch, was eine Art Grauen, weil am ersten oder zweiten Schultag habe ich das so gedacht, einfach vielleicht ein Grauen vor dem, was da kommt, weil es ganz und gar unbekannt ist, weil alles anders ist als in Deutschland und man sich nicht richtig vorstellen kann, wie läuft das hier ab, wie ist hier die Schule, was erwartet mich da jetzt in den kommenden Jahren, dass dann vielleicht das Grauen ist, ist ganz und gar unvertraut. Und dass dann diese Furcht, die umschlägt, weil es da etwas gibt, was nicht erkannt werden kann, was einfach so ungeheuer ist. Genau, das dachte ich damals nur, war einfach das Gefühl in dieser ersten Woche da auf der Schule in Argentinien. Und dann, wenn beides zusammenkommt, Plötzlichkeit und Grauenhaftes, dann spricht man von Entsetzen. Also plötzlich kommt etwas und wir wissen nicht genau was, dann ist es Entsetzen. Sehr interessant. Jetzt im Anschluss geht es dann um die Angst. Die ist laut Heidegger die wahre Grundbefindlichkeit. Ja, weil wovor ängstigt sich die Angst? Das ist nicht so klar zu definieren wie bei der Furcht. Ich meine, die Angst ist vielleicht schon eher einfach da und bezieht sich nicht so auf dieses Herannahende, auf irgendetwas, was einen negativen Charakter hat, was uns abträglich sein könnte, uns bedrohen könnte, unser Sein in dieser Welt in Frage stellen könnte, sondern die Angst, die weiß noch nicht mal um irgendwas, was da herannaht, sondern sagt einfach, ich bin so schon ängstlich und ängstige mich. Und dieses Wovor der Angst ist also ein anderes als das Wovor der Furcht. Aber hier muss ich wirklich Schluss machen, denn ich habe gedacht, heute mal eine kürzere Episode, ist wahrscheinlich so eine Stunde, schon über eine Stunde rum sehe ich hier. Genau, und mir ging es einfach nur darum, das jetzt in Verbindung zu bringen mit der Liebe und zu sagen, ja, gut, ich weiß nicht, ob ich diesen Text dann in Gänze behandle, doch irgendwann schon, aber ich weiß nicht, ob es in der nächsten Folge sein wird. Aber ich habe ja gesagt, die nächsten 10 bis 15 Folgen müssen sich um die Liebe drehen und daher, sage ich mal, der Rest dieses Buchs lässt sich schwerlich da auf die Liebe beziehen. Vielleicht deshalb muss ich das zurückstellen und mich ganz klar orientieren, denn es ist wichtig, ein Ideal aufzustellen, wie Robert Pfaller schreibt und wie Marlon Krohn schreibt, geplant vorzugehen beim Denken und beim Schreiben. Auch hier also zu sagen, ich plane ganz klar, dass die Liebe mein Thema für die nächsten Folgen ist. Und heute, ja, war also diese Grundsteinlegung, weil es sicherlich da auch immer ein Element der Furcht gibt in der Liebe, der Furcht vor dem Zurückgewiesen werden, der Furcht vor dem Nicht-Geliebt werden, sich lächerlich zu machen. Oder die Furcht, dass die Liebe endet. Das Ende der Liebe könnte da herannahen und wie Eva Illus schreibt, ist es etwas, ist es die Charakteristik der modernen Liebesbeziehung, dass man sich ständig hinterfragen soll, wie es um die eigenen Liebesgefühle steht und dass es also ständige Signale und Zeichen der Anerkennung des anderen braucht, im Gegensatz zur romantischen Liebe im 19. Jahrhundert, die so auf den Willen und auf feste Vereinbarungen und Rituale, gesellschaftlich vorgegebene Rituale gegründet war. Da braucht es heute halt immer diese innerlichen Hinterfragungen und reziproke Zeichen der Anerkennung zwischen einem selbst und dem anderen. Und ja, das liefert dann ja auch ein, liefert einem dann ja auch so eine Furcht aus. Das liefert einen der Furcht aus, weil man da nie sicher sein kann, lässt sich diese Liebe wirklich so in Zukunft noch durchhalten? Oder ist daran überhaupt noch zu glauben, dass man sich liebt für alle Zeiten? Ich weiß nicht. Ja, deshalb vielleicht liegt da etwas Furchtsames drin in der Liebe. Aber weiter kann ich das jetzt hier auch nicht behandeln und ausführen, weil ich merke, wie erschöpft ich bin. Und ich fürchte mich hier weiteren Schwachsinn zu reden. Ja, das ist auch etwas, was Slavoj Žižek mal meinte in einem Interview, der Grund, warum er so viel quasselt und immer weiter und weiter redet, gar nicht zu stoppen ist, dass er Angst hat, er hätte da Bullshit erzählt und deshalb muss er immer schnell noch was nachlegen. Das war vielleicht so das Ergebnis seiner eigenen Psychoanalyse und das finde ich sehr spannend, ja. Das wünsche ich mir eigentlich auch für mich selbst, dass ich das mal sagen könnte, ja, immer weiter quasseln. Hier im Podcast ist schon ein guter Anfang, ja, gut. Aber ja, genau, auch in der richtigen Außenwelt sollte ich mich dann nicht mehr so fürchten, beziehungsweise die Furcht, wie Žižek schreibt, da produktiv nutzen und sagen, dann habe ich eben Angst, dass ich da was Dummes gesagt haben könnte, aber genau deshalb rede ich immer weiter und sage, dann muss ich halt wirklich immer weiter was nachlegen, um zu verdecken, um das wieder vergessen zu lassen, was ich da gesagt haben könnte. Ja, das ist ein wunderschöner Punkt von Žižek. Ja. Und jetzt möchte ich mir hier nur noch Gedanken machen, ob ich ein Lied zum Outro spielen kann. Vielleicht am besten schon, um diese Furcht wieder ein bisschen loszuwerden, denn jetzt fühle ich mich auch schon so gestimmt, so merkwürdig gestimmt, dass ja die Furcht da aufsteigt und alle Muskeln sich irgendwie verhärten. Habe ich gedacht, ja, manchmal bin ich so ängstlich, so unglaublich ängstlich manchmal, dass ich gar nicht weiß, was soll man dagegen tun. Aber ein bisschen Musik, wie Sarah Lesch da sang, ich weiß, dass man die Angst vergisst, wenn man singt, in Folge 28, auch eine hervorragende Folge. Genau, die Angst können wir hier sicher auch wieder ein bisschen vergessen. Hoffentlich schon. Und ich muss überlegen, aber was könnte dieses Lied sein? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt habe ich ein Lied gefunden, um hier nochmal auf Argentinien zurückzukommen. Das kann ich vielleicht auch ein bisschen erklären. Aber ich wollte hier ja nicht so sehr auf meine persönliche Biografie eingehen, weil die ist es so, was Stefan Schulz immer so wichtig war. Die eigene Biografie gestalten zu können. Das ist so wunderbar, sagt er. Aber ich sage, nee, das ist auch nicht so wunderbar und ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen, für mich irgendwas sinnvoll zu gestalten, sondern das, was so schön war damals in Argentinien, wurde ja auch schon von meinen Eltern gestaltet. Und auch die hatten nur die Möglichkeit, weil mein Vater da arbeitet, bei einem großen Konzern, der ihm dann diese Möglichkeit geboten hat, dort eine Auslandsstelle anzunehmen für 3 Jahre. Und da waren wir dann, mein Bruder und ich, auf der deutschen Goethe-Schule dort, wo man auch das Abi machen kann. Da habe ich dann im letzten Jahr das Abi gemacht. Und genau das, wichtig zu sagen, das ist eben eine Möglichkeit, die nicht jedem offen steht heutzutage, sondern da muss man schon so privilegiert sein. Und die Krankenschwester wird es da eben nicht so leicht haben, dass ihr da alles so organisiert wird wie bei uns. Das Haus, wo wir dann gewohnt haben, wurde schon gesucht von der Firma. Die Schule, da wurde man angemeldet und so weiter. Das Schulgeld bezahlt, alles organisiert. Um nichts muss man sich kümmern. Und genau das war ein unglaubliches Privileg, sage ich. Und unglaublich wichtig, viel zu reisen, aber auch mal so in anderen Ländern zu leben, ist unglaublich wichtig, sage ich. Und Reisen und Lesen, sagte ja Roberto Bolaño, ist das gleiche. Und das Wichtigste im Le Leben ist es, also zu reisen und zu lesen. Ja, und das habe ich da auch gespürt in Argentinien, als ich da gelebt habe, in Buenos Aires, aber auch bei vielen Reisen, vor allem im Norden, in Salta, in den Anden da, Salta und Jujuy, hat mir so gefallen. Jujuy. Genau, das sage ich hier, um zu sagen, der Sozialismus ist wichtig, selbst wenn man da nicht mehr reisen könnte, aber es ist einfach wichtiger, diese Privilegien mal für alle zu öffnen und darauf hinzuarbeiten, dass es für alle möglich sein muss und dass es nicht davon abhängen kann, von deiner Geburt und dem Reichtum deiner Eltern, dass einem sowas ermöglicht wird. Ja, das ist einfach nicht mehr akzeptabel, dass manche da so einen Vorteil haben durch ihre Eltern und ihre Geburt, aber dann gleichzeitig auch, wie ich es bei mir spüre, den Nachteil haben, dass sie dann ja auch so viel zu verlieren haben und diesen elterlichen Erwartungen gerecht werden müssen, dass man nicht etwa absinkt im sozialen Status und da ja dann halt nicht mehr so einen sozialen Status hätte wie die Eltern. Deshalb habe ich da einfach auch diesen Druck gespürt, möglichst schnell mich in dieses kapitalistische System zu integrieren. Und das ist also diese Dialektik hier. Einerseits ist es schön, der Reichtum ermöglicht einem Privilegien, aber andererseits bringt er auch diese Furcht hervor, genau die Furcht vor dem Verlust des Reichtums. Und die hat dann jemand, der in einem armen Elternhaushalt aufgewachsen ist, nicht so. Deshalb sage ich ja, es ist nicht so, dass die einen privilegiert sind oder nur die einen leiden, sondern auch die Reichen leiden eigentlich unter dem Kapitalismus. Vielleicht ist es ihnen nicht so bewusst. Stefan meinte nur mal im Aufwachen-Podcast, diese russischen Oligarchen, die auf einer Ölquelle sitzen, die wissen dann auch noch gar nicht mehr, was sie anfangen sollen mit ihrem Leben. Und die haben sich wohl irgendwelche so Gerätschaften zur Bespaßung in den Keller bauen lassen, wo man dann drin hängt, irgendwie so sich, ja, sich da dehnen kann oder sowas. Und ja, Stefan meinte nur, da kann man sich anschauen, wie es ist, wenn Leben keinen Sinn mehr hat, dann sterben auch nicht. Das ist die Situation der Reichen, wenn man dann so reich ist, dass man nicht mehr arbeiten muss, ist es auch nicht schön. Das weiß ich, stelle ich mir sicher auch so vor. Und es kam auch in Frédéric Becbeders Roman 3990 so zum Ausdruck, denke ich, da habe ich ja in Folge 12 am Ende und Folge 15 am Anfang was vorgelesen, dass das ganze System betrieben wird. Das System der Werbung, das Becbeder da beschreibt. Er beschreibt da ja eine Werbefirma, einen Werbefachmann. Dieses System der Werbung will uns irgendwelche Produkte andrehen, irgendwas Sinnloses verkaufen. Und das Ziel des Ganzen ist nur, dass die Aktienkurse steigen und irgendwelche Rentner in Florida, die da in der Sonne liegen und nur vergammeln, eigentlich nur noch auf den Tod warten, dass die halt den Wert ihres Pensionsfonds steigen sehen. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil es zeigt, inwiefern man davon reden kann, wie mein Bruder sagte, dass wir in der Matrix leben, dass diese Geldströme, diese Art und Weise, wie unsere Wirtschaft organisiert ist, die dient Zwecken, die undurchsichtig sind, die für keinen Menschen richtig einsichtig sind. Und der Endzweck soll dann einfach sein, dass diese Leute da in der Sonne liegen und ja, für die wird das alles gemacht, für die muss diese Profitsteigerung stattfinden. Und angeblich als Nebeneffekt soll dann auch noch der Wohlstand kommen für die Massen. Aber das ist eine Lüge. Allein schon die Lohnarbeit kann nicht so erfüllend sein wie die Arbeit im Sozialismus, wenn man dann wirklich mal an etwas arbeitet, was einem, wo einem die Arbeit erstmal als Grundbedürfnis erscheinen kann, wie Marlon Kohn schrieb, und eben nicht als reine Zumutung und Belästigung, dass man nur möglichst viel erwirtschaften muss, um dann in der Freizeit sich verausgaben zu können, sondern nein, die Arbeit ist doch erstmal das erste Bedürfnis des Menschen. Und ja, diesen Gedanken müssen wir dann im Sozialismus umsetzen. Aber okay, jetzt bin ich hier wieder abgeschweift. Weiß gar nicht, wovon ich da ausgegangen bin. Aber um diese Privilegien in meiner Familie, dass ich also da in Argentinien leben konnte, 3 Jahre. Und deshalb jetzt, gut, aber dann kann ich auch noch sagen, dass ich auch schon davor im Ausland gelebt habe. Damals, also habe ich mein Abi dort gemacht, aber 10 oder 15 Jahre vorher hat mein Vater auch so eine Auslandsstelle angenommen in Brasilien, in der Nähe von Rio de Janeiro, aber nicht direkt in der Großstadt, sondern in einer etwas kleineren Stadt. Und da war ich dann im Kindergarten, da war ich 3 Jahre, als wir hingekommen sind, und wir sind auch 3 Jahre geblieben. Also da war ich im Kindergarten in Brasilien und dann später das Abi in Argentinien gemacht, und das ist einfach ein unglaubliches Privileg. Vielleicht das in Brasilien sogar noch mehr, weil da standen meine ersten Erinnerungen her, und es ist einfach wunderschön, sich an dieses Land zu erinnern, die Wärme dort. Und ich dachte auch daran, dass mir erst das, vielleicht diese Kindheitserfahrung, das revolutionäre Feuer gegeben haben, um hier so revolutionär zu denken, wie es andere vielleicht nicht können, aber das ist nicht ihre Schuld, sondern vielleicht einfach eine Folge der Außenbedingungen, der Bedingungen ihrer Erziehung und Sozialisation, dass man hier immer bei dem trüben deutschen Wetter aufwächst und gar nicht erfährt, wie das ist in Brasilien, mit dieser unglaublichen Hitze, der unglaublichen Lebenslust, die da aus einem herausbricht, herausbrechen muss bei dem Wetter. Da hat Marlon Krohn auch einen guten Artikel im Neuen Deutschland über das Wetter geschrieben, das Wetter als Stimmungsfaktor. Die Künstler können nicht arbeiten beim schlechten Wetter. Die Stimmung ist dem Wetter gleichzusetzen, schrieb er. Und deshalb sollten wir uns auch mal Gedanken machen, ob wir das Wetter nicht beeinflussen können, für mehr Sonnenschein sorgen können, mehr Licht, wie Goethe ja meinte. Auch ein guter Gedanke. Und ja, das ist nur, was ich meine mit Brasilien. Nur da kann man wirklich revolutionär denken. Und das ist, wofür ich so dankbar bin, diese Erfahrung gemacht zu haben. Argentinien und Brasilien also. Und ja, Portugiesisch kann ich leider gar nicht mehr. Deshalb hier auch ja wenig portugiesische Lieder, weil ich die da nicht so verstehen würde. Da war ich noch zu jung, um das alles mir zu merken mit der Sprache. Aber Spanisch kann ich noch ein bisschen. Und dieses Lied hier, was ich jetzt spiele, Você, heißt Du auf Portugiesisch. Und ist so ein kleiner Mix aus Spanisch und Portugiesisch von einer argentinischen Band. Der Sänger singt dann hier nur ein paar Zeilen in Brasilianisch. Und es geht wohl um eine Liebe, eine transnationale Liebe zwischen Personen aus Argentinien und Brasilien. Und er singt da, Você fala assim, du redest so, das also auf Portugiesisch, du redest so, du redest irgendwie komisch, aber eu te amo assim, ich liebe dich so, dann liebe ich dich auf Brasilianisch, das ist nur so wunderschön, eu te amo assim. Ja, das spiele ich noch zum Outro und dann ist auch wirklich gut für heute. Es ist jetzt auch wieder ein bisschen wärmer in Deutschland, auch wieder, genau, also die Möglichkeit gegeben zum revolutionären Denken. Deshalb sage ich hier ganz klar, dass ich bald weitermachen werde und weiter podcasten werde, weil es jetzt ja wirklich auch wieder so schönes Wetter ist und man wieder tätig werden kann als Künstler, als Podcaster. Ja, für heute sage ich nur vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, und vergesst nicht, dass es wirklich auch um euch geht, dass ihr euch dieser Praxis aussetzt, was auch immer ihr da herausgehört habt für eine Theorie, aber jedenfalls solltet ihr das auch auf die Praxis anwenden, nicht in der reinen Theorie bleiben. Das wirklich diese Aufforderung, die hier rausgeht an alle Hörerinnen und Hörer. Und dann bedanke ich mich hier für Folge 34. Und gut, dieses Lied, da kann ich vielleicht die Lyrics dann beim nächsten Mal noch ein bisschen durchgehen, aber ich finde diese beiden Zeilen schon so wunderschön. Você fala assim, eu te amo assim. Du redest so, ich lieb dich so. Beim nächsten Mal kann ich dann vielleicht noch ein bisschen was übersetzen. Aber das ist jetzt das Outro und ich sag Tschüss, Adeu, glaube ich, auf Portugiesisch, Adeu, Adios.
Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y vuelve. Te esperaré en mi cama, ten mujer para el corazón. Canción desenfrenada. Você fala así. Yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Agujeros en mi cama, ten mujer para el corazón. Canción desenfrenada.